Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Brainsnack der Rhön-Stiftung. Schön, dass Sie heute reinhören. Mein Gast heute kennt sich aus mit der Gesundheit. Er ist ein echter Mediziner, Unfallchirurg sogar, hat als Notarzt am Luftrettungszentrum des BG-Klinikums in Duisburg gearbeitet unter anderem und ist dann als Abgeordneter für den Wahlkreis Hagen, Ennepe-Ruhr-Kreis, in den Deutschen Bundestag gewechselt, und zwar für die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen zum Brainsnack, Janosch Dahmen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Sie leiten, wen wundert es, bei Ihrem beruflichen Hintergrund die Arbeitsgruppe Gesundheit, sind gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. Und vor ein paar Tagen haben Sie am Rednerpult im Parlament die neue Gesundheitsministerin in Ihrem Amt begrüßt. Die ist Rechtsanwältin und hat, es gehört nicht viel Mut dazu, das zu sagen, von der Materie bisher viel weniger Ahnung als Sie, denn Sie beschäftigen sich schon eine Weile länger intensiv mit Gesundheitspolitik. Wir wollen drüber reden heute, wo das gesundheitspolitische Programm der neuen schwarz-roten Regierung nach Ihrer Sicht Lücken hat und wo Nina Wagen, die neue Ministerin, genauer hinschauen sollte, als sie sich das bis jetzt vorgenommen hat. Herr Dahmen, wie haben Ihnen denn die ersten Tage mit Frau Wagen gefallen?
Die neue Bundesgesundheitsministerin steht vor großen Herausforderungen. Wir haben einen langjährig angewachsenen Reformstau im Gesundheitswesen, Fachkräftemangel, große Finanzierungsherausforderungen und auch eine Notwendigkeit hin zu einer stärker an Patientinnen und Patienten orientierten, qualitativeren Versorgung. Wir schauen auf diese Herausforderung der Ministerin kritisch, aber auch konstruktiv und kompetent und werden sie unterstützen auf einem Weg, der für sie nicht nur gesundheitspolitisch neu, sondern auch im Gesundheitswesen fremd ist. Hier ist keine Zeit für Parteizank und klassische Auseinandersetzung zwischen Opposition und Regierungsarbeit, sondern Personal und Patientinnen und Patienten gleichermaßen warten auf dringend notwendige Lösungen.
Sie waren ja im Ton zumindest sehr freundlich beim Auftakt vor ein paar Tagen im Bundestag. Sie haben sie mit viel Glück und viel Segen begrüßt in Ihrer Rede. Es war zufällig der Tag Ihres Geburtstags, also des Geburtstags von Frau Wagen, als Sie da am Rednerpult standen. Aber gehe ich recht in der Annahme, dass es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen geben wird. Wo sehen Sie denn die Koalition gesundheitspolitisch auf dem Holzweg? Wo werden Sie Widerstand leisten?
Entscheidend ist, dass jetzt Reformen, die im Bundesgesundheitsministerium gewissermaßen im Postausgang liegen, vorbereitet sind und nur aufgrund des vorzeitigen Endes der vergangenen Legislatur nicht mehr fertiggestellt werden konnten, dass die nun zügig umgesetzt werden. Und die Sorge, die natürlich uns begleitet, dass hier jetzt wichtige Reformen, auf die das gesamte Gesundheitswesen dringend wartet, verzögert werden oder gar aufgeweicht werden. Gleichermaßen sind wir auch in Hab-Acht-Stellung, wenn es darum geht, dass wichtige Strukturreformen, die in der vergangenen Legislatur bereits umgesetzt wurden, wie die Krankenhausreform, nach dem Wunsch einiger offenbar aufgeweicht oder zurückgedreht werden sollten. Das wäre fatal. Wir brauchen dringend bessere Wirtschaftlichkeit und Qualität im Bereich der Sozialversicherung, aber auch der Gesundheitsversorgung insgesamt. Und die Krankenhausreform duldet keinen weiteren Aufschub, braucht maximale Konsequenz bei der Umsetzung. Und hier wäre es fatal, dies aufzuweichen. Es ist offensichtlich, dass es auch in einigen anderen kleineren Feldern erkennbare Differenzen gibt. Wir standen immer für eine stark an der Evidenz und an Verhältnisprävention orientierten Drogenpolitik, etwa auch beim Thema Cannabis. Hier scheint eher Law and Order ins Gesundheitsministerium einzuziehen. Wir werden hinschauen und gegebenenfalls dort, wo notwendig, auch diese neue Koalition stark in die Verantwortung nehmen.
Noch kurz bei der Krankenhausreform. Das ist ja ein richtig, wie Sie richtig sagen, der große Brocken der vergangenen Jahre gewesen, den sich Herr Lauterbach vorgenommen hat und in der Ampelkoalition auch mit ihrem Mittun. Da ist jetzt doch sogar noch, sind ja alle Schleusen geöffnet, weil das Sondervermögen Infrastruktur angezapft werden soll für den Übergang zur Finanzierung. Was kann man sich denn da noch mehr wünschen, Herr Dahm? Was befürchten Sie, um es umgedreht zu sagen, konkret bei dem, was Sie gerade angerissen haben? Was könnte verloren gehen?
Ja, zunächst mal ist ja die Wirksamkeit der Krankenhausreform getragen von dem Gedanken, dass wir eine bessere Qualität in der Krankenhausversorgung, eine höhere Verlässlichkeit für die Patientinnen und Patienten brauchen, dass wir eine stärkere Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Krankenhäusern brauchen und insgesamt mehr Wirtschaftlichkeit. Jetzt ist alles das, was diese Reform insofern verändern würde, dass beispielsweise Parameter der Strukturqualität, also wie viele Fachärztinnen und Fachärzte muss ich vorhalten, welche apparative Ausstattung, welches Zusammenspiel unterschiedlicher Fachabteilungen aufweichen würde, dass das immer als eine entsprechende Gefahr betrachtet werden muss, weil es letztendlich dazu führen würde, dass eben eine verbindlichere Qualität, die wir dringend bräuchten, angesichts wirklich schlechten Abschneidens im internationalen Vergleich, angesichts einer außerordentlich hohen Morbidität und Mortalität nach komplexen Eingriffen, wie beispielsweise der Krebsbehandlung in Deutschland im internationalen Vergleich, all das wäre sozusagen auf der Parameterebene der Qualität ein Problem. Aber auch wirtschaftlich deutet sich an, dass hier das eine oder andere, was vernunftgeleitet besser nicht getan werden sollte, in Angriff genommen werden könnte. Was meine ich damit? Angekündigtermaßen möchte die Koalition rückwirkend 4 Milliarden zusätzlich für die Jahre 22 und 23 an Krankenhäuser ausschütten, um dort entstandene Defizite zu kompensieren. Wir müssen feststellen, dass damit dann Krankenhäuser, die zukünftig möglicherweise gar nicht mehr gebraucht werden, sinnvollerweise gar nicht mehr betrieben werden könnten, jetzt noch einmal rückwirkend Geld erhalten würden, nachdem allein in der Corona-Pandemie und der nachfolgenden Krise bei Inflation und Energiekosten schon zusätzlich zu den Betriebskostenmitteln in den letzten 5 Jahren über 30 Milliarden an Steuermitteln an die Krankenkassen, an die Krankenhäuser geflossen sind. Hier würde also weitere Schranken und Dämme geöffnet, die nicht zielgerichtet in eine zukunftsfähige Krankenhausstruktur fließen, sondern möglicherweise in Strukturen, die wir zukünftig gar nicht mehr brauchen. Das können wir uns schlichtweg nicht leisten. Das wäre töricht und wäre sicherlich auch auf der Ebene der Wirtschaftlichkeit ein falscher Weg.
Sehr interessant. Also Sie würden sagen, bleiben Sie streng, Frau Waken, mit den Krankenhäusern. Werfen Sie denen, die nicht mehr gebraucht werden, nicht noch mehr Geld hinterher. Das ist zusammengefasst, leicht populistisch gesagt, die Position.
Wir könnten eine Abwrackprämie für Krankenhäuser, die wir nicht mehr brauchen, wäre der falsche Weg. Wir sollten die begrenzten Mittel, die wir haben, lieber in Zukunftsstrukturen investieren. Hier ist umfassender Umbau erforderlich, umfangreiche Mittel erforderlich. Das heißt Investitionen in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit.
Sie haben in Ihrer kurzen Begrüßungsrede, ist ein bisschen flapsig gesagt, aber in dieser Bundestagsdebatte einen weiteren Punkt erwähnt, an dem sich nach Ihrer Ansicht und nicht nur nach Ihrer Ansicht sparen lässt, nämlich die Notfallversorgung. Sie sagten, die Reform der Notfallversorgung bringt 3 Milliarden Euro im Jahr Einsparpotenzial. Wo kommt das eigentlich her?
Wir haben in Deutschland in der Notfallversorgung eine sehr toxische Gleichzeitigkeit aus Über-, Unter- und Fehlversorgung, die letztlich sich insofern bemerkbar macht, dass wir Menschen mit akuten Erkrankungen oder Notfällen in umfangreichere Versorgungsformen wie beispielsweise einer stationären Krankenhausaufnahme bringen, die für das eigentliche Problem gar nicht erforderlich ist. Das heißt, Menschen versuchen beispielsweise mit einem akuten Problem einen Hausarzt zu erreichen, erreichen den nicht, weil der gerade geschlossen hat, Urlaub hat, Wochenende oder sie gar keinen Arzt mehr haben, weil es in der Gegend keinen mehr gibt, werden dann weitergeleitet an andere Strukturen wie
den kassenärztlichen Notdienst mit der Rufnummer 116117, wo man oft im Mittel nach unterschiedlichen Untersuchungen 30 Minuten wartet und einem am Ende dann doch nicht geholfen werden, dann an die 112, den Notruf verwiesen werden, ein Rettungswagen kommt, der aus Gründen anderer fehlender Abrechenbarkeit nur die Möglichkeit hat, die Menschen einzupacken, mitzunehmen und dann ins Krankenhaus zu bringen, was wiederum in der Notaufnahme nur die Möglichkeit hat, die Menschen aufzunehmen, weil sie sonst nicht genug Geld für den Aufwand bekommen. In der Folge bleiben Patienten und Patienten dann oft 2-3 Tage im Krankenhaus mit dem Risiko, gerade bei alten Patienten, dass sich dann dort weitere Komplikationen entwickeln. Und so kann man feststellen, dass Probleme, die am Anfang direkt zu Hause oder am Notfallort hätten möglicherweise gelöst werden können, mit einfachen Mitteln am Ende nicht nur zu einer komplexen Versorgung mit hohem Risiko für die Patienten anwachsen können, sondern natürlich auch mit diesen Behandlungen die Kosten unglaublich ansteigen. Insofern ist das, was diese Reform regelt, indem sie Patientinnen und Patienten gezielter steuert, die richtige Hilfe zum richtigen Patienten an den richtigen Ort bringt, ein ganz zentrales Instrument von mehr Effizienz. Und die mehr Effizienz spart, so die Schätzung des BMG, aber auch des Sachverständigenrats zur Begutachtung des Gesundheitswesens, bis zu 3 Milliarden jährlich ein. Also eine extrem sinnvolle Reform, weil sie die Qualität einerseits verbessert und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit, also ein Win-Win-Geschäft für alle Beteiligten und deshalb überfällig und sicherlich eins der wichtigen Prioritätsprojekte, die gesundheitspolitisch in dieser Legislatur ganz am Anfang erfolgen sollten.
Das sind ja Dinge, die Sie aus eigener Anschauung noch kennen, aus der BG in Duisburg und auch aus vorherigen Stationen in Berlin als Notarzt oder Unfallchirurg. Stimmt es denn eigentlich, dass die häufigste Diagnose in der Notfallaufnahme, wie manchmal kolportiert wird, der Husten ist?
Es gibt in den Notaufnahmen tatsächlich in Deutschland eine ganze Reihe von Erkrankungen, die sich manchmal weniger schlimm anhören, als sie sich im Detail darstellen. Tatsächlich sind viele Notaufnahmen inzwischen passend zu den demografischen Entwicklungen in unserem Land vor allem geprägt von alten, einsamen, chronisch kranken Menschen, die durch dieses ganze Gesundheitswesen, was wie ein Dschungel schlecht aufeinander abgestimmt ist, hindurchfallen, sich nicht zurechtfinden und oft dann in einem schlechten Gesundheitszustand in diesen Notaufnahmen aufschlagen. Insgesamt kann man sicherlich sagen, dass eine frühzeitigere, viel gesteuerte und viel gelenktere Versorgung viele Notfälle verhindern könnte. Und der beste Notfall ist halt immer der, der nicht entsteht. Insofern ein gerade auf alte, chronisch kranke, einsame Patienten ausgerichtete Gesundheitswesen mit einer besseren Anbindung an Hausärzte und Hausärzte einerseits, aber auch einer guten pflegerischen Versorgung, die multiprofessionell mit anderen Versorgungselementen zusammenarbeitet, ist überfällig. Und hier gibt es tatsächlich gesetzgeberisch mit einem Primärarztsystem, mit mehr Kompetenzen für die Pflege, einem Pflegefachassistenzgesetz viel zu tun.
Herr Lauterbach hatte ja schon eine Vorliebe für Kommissionen. Er hat eine Reihe von Expertenkommissionen eingesetzt. Frau Waken will das jetzt auch wieder machen. Und das ist ja bestimmt gut, fachliche Expertise dazu zu ziehen. Aber es ist in dem, was im Koalitionsvertrag steht, zumindest immer verbunden mit Daten, die noch ziemlich weit in der Zukunft liegen. Also dann sollen Maßnahmen bis zum Jahr 2027 erarbeitet werden in einer Expertenkommission über die Finanzierung des Gesundheitssystems zum Beispiel. Wie schnell kann es denn wirklich gehen mit solchen Reformen? Was glauben Sie? Ich meine, das kann ja eigentlich nicht das Tempo sein, das man sich vornimmt am Anfang der Legislaturperiode, dass man bis zur Hälfte ein paar Ideen hat, was zu tun sein könnte.
Grundsätzlich ist es absolut richtig und gut, evidenzgeleitete Gesundheitspolitik zu machen und sich deshalb Fachexpertise auch immer mit in politische Entscheidungsprozesse heranzuholen. Aber dafür gibt es ja durchaus Gremien wie den Sachverständigenrat. Und ich würde es auch nicht für falsch halten, eine Regierungskommission, die mit unterschiedlichen Stellungnahmen in der vergangenen Legislatur hilfreich war, um notwendige Reformen vorzubereiten und zu begleiten, auch fortzusetzen. Aber eins ist völlig klar, wir haben ganz offensichtlichermaßen in der Gesundheitspolitik kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsdefizit. Man kann jetzt nicht auf Prüfaufträge oder Kommissionen warten, sondern wenn man sich anschaut, was klug wäre zu tun, dann müssten eigentlich drei Dinge erfolgen angesichts der dramatischen Zustände, die im Gesundheitswesen herrschen. Erstens die Reformen, die bereits beschlossen sind, wie die Krankenhausreform oder Digitalisierungsgesetze, die müssen vollständig, wirkungsvoll und zügig umgesetzt werden. Die Reformen und Gesetze, die in der vergangenen Legislatur bereits fertiggestellt waren, aber jetzt nur der vorzeitigen, dem vorzeitigen Ende der letzten Legislatur geschuldet nicht abgeschlossen werden konnten, müssten schnell zur Beschlussfassung aufgesetzt werden. Notfallreform, Pflegekompetenzgesetz, Pflegeassistenzgesetz. Und der dritte entscheidende Schritt ist, der Koalitionsvertrag, den sich diese neue Koalition gegeben hat, muss insofern nochmal priorisiert angeschaut werden. Was sind die Reformschritte, Stichwort Primärarztsystem, hausarztzentrierte Versorgung, die besonders gut geeignet sind, Effizienzpotenziale zu heben, Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen zu steigern. Und ich glaube, in dieser Dreischrittigkeit ist es jetzt wichtig, das politische Handeln nochmal neu zu adjustieren. Da kann man dann auch jetzt nicht auf Prüfaufträge oder Kommissionen bis 27 warten, sondern man muss iterativ vorgehen und ein Stück weit wirklich zielgerichtet die Dinge, die jetzt auch getan werden müssen, in die Tat umsetzen, mutiges Regierungshandeln und nicht zögerliches Abwarten.
Wie schnell kann es denn, um nochmal bei diesem Beispiel der Notfallversorgungsreform zu bleiben, wie schnell kann es denn gehen? Wie schnell wäre nach Ihrer Ansicht es möglich, das zu verabschieden?
Grundsätzlich, das ist nicht meine Meinung, sondern das hat die Facharbeitsgruppe der neuen Koalition, die den Koalitionsvertrag im Gesundheitsbereich ausgehandelt hat, ja selbst aufgeschrieben, hat empfohlen, dieses Gesetz innerhalb der ersten 100 Tage zu beschließen. Diese Fristen sind jetzt in der finalen Version des Koalitionsvertrages nicht mehr genannt, aber ich glaube, das ist ein realistisches Maß. Die neue Koalition wäre klug beraten, auf ihre eigenen Fachleute zu hören, auf ihre Fachpolitiker zu hören. Und der ehemalige gesundheitspolitische Sprecher Tino Sorge ist ja jetzt auch parlamentarischer Staatssekretär, sitzt also selbst in der Exekutive mit am Tisch. Und mein Rat wäre, diesen eigenen Maßgaben, dieser eigenen Maßlatte auch zu folgen und innerhalb der ersten 100 Tage des Regierens diese wichtige Reform auch in die Tat umzusetzen.
Wenn da nicht die Sommerpause schon so vor der Tür stünde, die alles dann wieder verzögert. Aber wir halten jedenfalls die Augen drauf, dass es in diesem Jahr noch passieren müsste.
Es wäre naheliegend, diese Notfall- und Rettungsdienstreform bis zum Sommer im Kabinett zu beschließen. Dann würde die Sommerpause ja die typische Frist sein, die der Bundesrat dann Zeit hat, Stellung zu diesem Gesetz zu nehmen, die Verbändeanhörung zu erfolgen. Und wenn das Parlament im September wieder zusammentritt, dann das Ganze ins Parlament einzubringen und nach entsprechender Beratung im Ausschuss im Herbst zu beschließen. Ein durchaus realistischer, wenngleich ambitionierter Zeitplan. Es gibt nicht so viele andere Reformen, mit denen sich Geld sparen lässt und die Qualität steigern lässt, die diesen Reifegrad haben. Insofern ist das sicherlich das Exzellenzbeispiel dafür von Dingen, die einfach jetzt umgesetzt werden müssen, weil sie längst überfällig sind.
Patientensteuerung ist ja bei der Notfallreform das Stichwort, das Sie angesprochen haben. Wie kommen die Patienten an die richtige Stelle? Und das zieht sich, Sie haben es auch gesagt, durchs ganze Gesundheitssystem als eine große Aufgabe. Die Grünen, Sie hatten ein paar Vorschläge im Wahlprogramm stehen, die in diese Richtung zielten, spezieller Art. Gemeindeschwestern oder Community Nurses, Patientenlotsen standen da drin. Davon hat die Koalition sich jetzt, glaube ich, nichts abgeschaut, wenn ich es richtig gesehen habe. Glauben Sie, da kommt noch was durch die Hintertür rein oder indem Sie noch die Schwarz-Roten überzeugen können, dass davon mehr nötig ist?
Ich kann schon erkennen, dass das Ziel einer stärkeren Patientensteuerung auch durch diesen Koalitionsvertrag letztlich gestützt und beabsichtigt wird. Man fokussiert sich dabei aber sehr stark auf ein Primärarztsystem, was meines Erachtens am besten in der Praxis in Form der hausarztzentrierten Versorgung oder der Ausweitung einer hausarztzentrierten Versorgung umgesetzt wäre, also Modelle, wo ich mich bei einer Hausärztin oder bei einer Kinderärztin, einem Kinder- und Jugendarzt einschreibe und diese Ärztin dann die Steuerung in andere fachärztliche Versorgung bei Bedarf übernehmen. Ich dort dann eben zu der Fachärztin und dem Facharzt mit einer Überweisung des Hausarztes gehe. Das sind sicherlich Dinge, die auch diese neue Koalition in Angriff nehmen will. Da kommt es im Detail sehr darauf an, wie das umgesetzt wird, weil ein gut funktionierendes Primärarztsystem oder eins, was dysfunktional ist, der Unterschied oder der Grad dazwischen ist sehr schmal und da kommt es auf technischen Sachverstand einer vernünftigen Umsetzung an. Man sollte, das haben Sie angesprochen, aber keineswegs beim Thema Patientensteuerung an der Stelle stehen bleiben. Auch die Notfallreform oder vielleicht gerade diese im besonderen Maße im Zusammenspiel der Steuerung der 116 117 durch die Kassenärzte, die niedergelassenen Ärzte einerseits, aber auch durch Patientensteuerung in den Rettungsleitstellen der 112 andererseits, hängt ganz eng mit einem Thema funktionierender Patientensteuerung zusammen. Nicht zuletzt alle Fragen der Multiprofessionalität, also der stärkeren Eigenständigkeit von Gesundheitsberufen, wo wir dringend so etwas wie eine Gemeindeschwester bzw. Community Health Nurse brauchen, um eben bestimmte Akutsituationen in Eigenständigkeit dann abzuräumen, zu lösen, bevor sie erst zu einem größeren Problem anwachsen. Und ich glaube, wenn man das insgesamt sieht, dann ist dort viel zu tun. Ich und meine Fraktion, meine Partei vertreten im Übrigen auch den Ansatz, dass Patienten mit besonders komplexen chronischen Erkrankungen, nach einer Krebserkrankung beispielsweise oder besonders komplizierten chronischen Erkrankungen, noch zusätzlich Patientenlotsen an die Seite gestellt werden sollten, um eben einen möglichst zügigen und zielgerichteten Heilverlauf zu unterstützen, sie nicht alleine zu lassen und das Maß an Fehlüberversorgung und in Teilen auch Unterversorgung abzubauen.
Was hätten diese Lotsen für eine Ausbildung, für einen Hintergrund idealerweise?
Im Kern sind das typische Aufgaben, die von Gesundheitsberufen übernommen werden können, an der Schnittstelle zu letztlich klassischer Sozialarbeit. Es geht immer darum, einerseits spezifische Patientenbedürfnisse zu identifizieren und andererseits ein vertieftes Verständnis vom Gesundheitswesen und seinen unterschiedlichen Leistungsangeboten zu haben und sicherzustellen, dass der Patient mit seinem konkreten medizinischen Problem zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtige Versorgung bekommt. Häufig werden Patienten gerade mit komplexen Erkrankungen alleingelassen. Es kommt zu Doppeluntersuchungen, zu Verzögerungen. Dadurch verschlechtert sich deren ohnehin besonders herausgeforderter Gesundheitszustand. Am Ende des Tages geht es nicht nur darum, dass es den Patientinnen und Patienten insgesamt besser geht, sondern indem wir sie besser durchs Gesundheitswesen leiten, auch eben Kosten und Fehlversorgung an anderer Stelle vermeiden.
Herr Dahmen, für euch noch einen Punkt, den Sie eingangs angesprochen haben, der für die Gesundheitsversorgung vielleicht nicht der wichtigste ist, aber heiß diskutiert wird, nämlich die Cannabis-Legalisierung oder Teillegalisierung. Dazu eine Frage noch gegen Ende unseres Gesprächs. Es ist so einfach geworden, Medizinalcannabis zu bekommen auf Rezept in Deutschland, dass sich manche fragen, ob das der richtige Weg ist. Eigentlich sollte der Schwarzmarkt für den Freizeitkonsum mit Cannabis-Clubs trockengelegt werden. Im Moment sieht es eher danach aus, als ob das über Rezepte, die online zu bestellen sind, per Mausklick geschieht. Heiligt der Zweck da die Mittel, dass man sagt, okay, Hauptsache es wird nicht mehr auf dem Schwarzmarkt verkauft, dann eben durch solche Rezepte, denen kein wirklicher Arzt-Patienten-Kontakt vorausgeht. Was ist Ihr Eindruck dabei?
Tatsächlich eine sehr berechtigte Frage. Grundsätzlich war die Cannabis-Legalisierung, die ja ganz unterschiedliche Elemente beinhaltet hat, ein überfälliger und meines Erachtens gerade auch aufgrund internationaler Erkenntnisse überfälliger und richtiger Schritt. Die dazu laufende Evaluation steht aus und man wird abwarten müssen, ob das Ziel eines besseren Konsumenten, insbesondere aber vor allem auch eines verbesserten Kinder- und Jugendschutzes durch dieses Gesetz erreicht wird. Was das spezielle Thema des Medizinalcannabis angeht, hier, glaube ich, gibt es tatsächlich ein Problem, wo noch einmal näher hingeschaut werden muss. Ich glaube, grundsätzlich war auch hier es richtig, dass durch die Gesetzesnovelle übermäßige Bürokratie und Umstände abgebaut wurden, um Patienten, die Medizinalcannabis sinnvollerweise verschrieben bekommen sollen, also gerade zum Beispiel Palliativpatienten, Patienten mit einer fortgeschrittenen Schmerz- oder Krebserkrankung, dass die einfacher davon profitieren und die verschreibenden Ärztinnen und Ärzte entlastet werden von unnötiger Bürokratie. Was nicht intendiert war vom Gesetzgeber, von den Gesetzgebungsprozessen, an denen ich ja eng mit beteiligt war, war zu sagen, dass man da einen Graubereich eines neuen Handels letztlich aufmacht. Und sinnvollerweise sind solche Indikationen für Medizinalcannabis natürlich geprägt von einer engen Arzt-Patienten-Beziehung. Das heißt, möglicherweise macht es Sinn, diese extrem einfachen Online-Verschreibungsprozesse mit Fragebögen hier nochmal unter die Lupe zu nehmen und sich zu sagen, sollte das nicht vorbehalten sein auf ein wirklich vorbestehendes, bekanntes Verhältnis von Arzt und Patient und eine andauernde medizinische Behandlung. Denn hier ist natürlich die Gefahr von Missbrauch im Bereich des Medizinalcannabis ganz offensichtlichermaßen vorhanden. Und das sollte nicht dazu genommen werden, das Gesamtthema der Legalisierung von Cannabis insgesamt zu diskreditieren, sondern im Sinne einer sinnvollen Nachsteuerung dem eigentlichen Zweck am besten wieder zugeführt werden.
Das dazu ein kleines, aber wie gesagt, doch stark diskutiertes Thema, das die Menschen erregt. Ich glaube, da ist was übers Ziel hinausgeschossen, vielleicht an dem Punkt, dass man wieder ein bisschen einfangen könnte, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Machen wir einen Schluss daraus, einen Ring daraus und kommen zum Ende, Herr Dahmen, für diesen Brainsnack. Es ist kaum zu vermeiden, über das Gesundheitssystem mit Gesundheitsmetaphern oder medizinischen Metaphern zu sprechen. Ein Notfall, ein chronisch Kranker, moribund vielleicht sogar oder auf dem Weg der Besserung, rekonvaleszent. Wie würden Sie das deutsche Gesundheitswesen, die Gesundheitsversorgung in Deutschland einschätzen, mit Blick auf die kommenden 3-4 Jahre? Also was glauben Sie, was kann daraus werden? Wird sich der Patient erholen oder wird es ihm in 4 Jahren noch schlechter gehen als heute?
Als Arzt und Gesundheitspolitiker sage ich gleichermaßen, dass das Gesundheitswesen tatsächlich inzwischen selbst zum Patienten geworden ist. Nicht nur akut krank, sondern chronisch krank. Und dass sicherlich einzelne Finanzspritzen im Moment nicht ausreichen, um eine Genesung herbeizuführen, dass der Gesamtzustand aber insgesamt auch kein hoffnungsloser Fall ist, sondern mit den richtigen Maßnahmen, mit mutigem Regierungshandeln, mit konsequentem Umsetzen von Strukturreformen, ist durchaus eine Genesung, eine nachhaltige Sicherung unserer Gesundheitsversorgung insgesamt wieder zu erreichen. Gleichwohl, man sollte nicht unterschätzen, der Weg dahin ist lang. Jedenfalls einfach die bestehenden offensichtlichen Probleme, das Leid von Patientinnen und Patienten und Personal, was gleichermaßen offensichtlich ist, nur mit Geld jetzt zuzuschütten, das wird nicht reichen, sondern würde die Situation in den nächsten 4 Jahren massiv verschärfen. Wir müssen deshalb ohne Verzug die notwendigen Reformen jetzt konsequent auf der gesamten Breite angehen und insgesamt das Ganze stark an der Qualitätsverbesserung für die Patienten einerseits und der notwendigen Wirtschaftlichkeit andererseits ausrichten.
Also, es besteht Hoffnung, sagen Sie. Wir halten, drücken die Daumen für das Gesundheitssystem und für uns alle in diesem Sinne, dass es in die richtige Richtung geht. Herzlichen Dank, Herr Dahmen, für diesen Brainsnack. Ich wünsche Ihnen im 21. Bundestag viele sachliche, aber doch mit Leidenschaft geführte Debatten, auch mit der neuen Gesundheitsministerin. Zur Notfallreform hatten wir schon mal einen eigenen Brainsnack Ich kann sagen, zur Primärarztversorgung, zum Primärarztsystem werden wir den nächsten speziellen Brainsnack machen. Das haben wir uns fest vorgenommen. In 2-3 Wochen dürfte der kommen. Das als kleine Werbeeinblendung schon mal für die nächste Ausgabe hier. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren, Herr Dahmen. Ich sage Ihnen alles Gute und wünsche Ihnen und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Woche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Gerne, vielen Dank. Bleiben Sie gesund.